Vierter Advent, kurz vor Weihnachten. Welche passendere Stelle gibt es da als Offenbarung 19? Offenbarung 19, die Verse 11 bis 21. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken, das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowie der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Ja, liebe Gemeinde, hört ihr schon die Glocken klingeln? Süßer die Glocken nie klingen, als zu der Weihnachtszeit. Vielleicht auch noch ein Lindt-Weihnachtsmann als Nachtisch. Wir wandeln durch die Geschäfte und bestaunen ihre Pracht. Die Kinderaugen glänzen, wenn sie das Spielzeug erspähen, welches da ruft, komm und kauf mich. Tja, und alle feiern doch mit. Egal ob Moslem, Christ oder Buddhist. Dieses Fest feiern doch alle gerne. Aber wie können so viele Menschen Weihnachten feiern, obwohl es doch ein christliches Fest ist? Nun, wahrscheinlich deshalb, weil es schon lange kein christliches Fest mehr ist. Weihnachten stellt doch gar keine Gefahr mehr dar. Da steckt doch nichts mehr dahinter, was anderen Religionen irgendwo noch gefährlich werden könnte. Oder, den kennen wir alle aus der Werbung, wird der Coca-Cola-Weihnachtsmann die IS-Terroristen vielleicht mit Colaflaschen bewerfen und rufen, ho, ho, ho. Wenn du grausamer Terrorist nicht verschwindest, dann werde ich aber böse. Nein, Weihnachten ist nicht mehr gefährlich. Genauso wenig wie unser ganzes christliches Abendland. Ihr Kämpfer vom islamischen Staat, ihr täuscht euch. Europa ist nicht mehr so christlich, wie ihr es vielleicht noch glaubt. Unser Christentum beschränkt sich auf äußere Hüllen, die jedoch oftmals überhaupt keinen Inhalt mehr haben. Sie sind nur noch das Abbild einer längst vergangenen Zeit. Ein potemkinsches Dorf, ja, welches nur noch als Fassade dasteht. Eine Fassade, die der kleinste Stoß, der kleinste Windhauch zum Wanken bringt. Wo bist du? Das Deutschland und Europa Martin Luthers. Ich stehe hier, ich kann nicht anders. Wo bist du eigentlich geblieben? Wie soll ich dich empfangen, haben wir soeben gesungen. Was fragt ihr nach dem Schreien der Feind und ihrer Tück? Der Herr wird sie zerstreuen in einem Augenblick. Er kommt, ein König, dem wahrlich alle Feind auf Erden viel zu wenig zum Widerstande sind. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluche, dem, der ihm flucht. Mit Gnad und süßem Lichte, dem, der ihn liebt und sucht. Ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal zum ewigen Licht und Wonne in deinen Freuden Saal. Paul Gerhardt, 1653. Hier ist von einem starken Gott die Rede. Das ist ein Gott, der seine Feinde besiegen wird. Er ist ein Gott, der vielen Tausenden von Menschen immer wieder Mut und Hoffnung gab. Als die Pest durch die Straßen Europas lief und die Menschen dahin raffte, in den dreckigen Schützengräben Flanderns und vor den Toren von Verdun, in den engen Kerkerzellen der Gestapo und den Folterkellern des gelben Elends in Bautzen. Immer wieder wurden Menschen gewahr, dass dereinst die Stunde kommen würde, in der Gott, der Herr, machtvoll auf dieser Erde eingreifen würde. Dies ist ein gefährlicher Gott. Einen solchen Gott kann man nur dann feiern und preisen, sofern man auf seiner Seite steht. Hier gibt es auch kein Grau, sondern hier gibt es nur Schwarz und Weiß. Der Herr wird sie zerstreuen in einem Augenblick. Er kommt, ein König, dem wahrlich alle Feinde auf Erden viel zu wenig zum Widerstande sind. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm flucht. Hier gibt es keine Stuhlkreise mehr, keine Gesprächsrunden. Hier gibt es nicht die wohlige Kuschelecke, indem wir uns dann mit dem Islamischen Staat und Al-Qaida zusammensetzen, da diskutieren wir es aus und am Ende rauchen wir die Friedenspfeife. Nein, hier kommt ein König mit Macht und Herrlichkeit. Glauben und vertrauen wir eigentlich überhaupt noch darauf? Ja, wir singen solche Lieder und wir lesen auch bestimmt fleißig in der Bibel. Aber glauben wir überhaupt noch daran? In Offenbarung 19, in Vers 11 heißt es, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Die Bibel spricht hier von der Treue und der Wahrhaftigkeit. Kennst du diese Begriffe eigentlich noch? Christliches Abendland, was heißt das überhaupt? Tief müssen wir da eintauchen in die Geschichte. Treue und Wahrhaftigkeit. Wir haben einen Herrn, der treu zu seinem Wort steht. Es gibt hier nicht mehrere Herren, die alle 4 Jahre neu gewählt werden, sondern wir haben einen treuen Herrn und Heiland. Vom Anfang bis in alle Ewigkeit. Ein Ja ist bei ihm ein Ja und ein Nein. Und unser Herr ist wahrhaftig, er lügt nicht. Und er hat nicht die eigenen Interessen im Blick. Und hier sehen wir übrigens bereits, diese Charaktereigenschaften sind nicht von dieser Welt. Auch wenn sie in früheren Zeiten wohl noch eine Bedeutung hatten. Und dieser Herr, der wird richten. Er wird die Spreu vom Weizen trennen und Recht sprechen. Wie oft bist du verzweifelt und auch am Ende, wenn du siehst, wie das Recht oftmals mit Füßen getreten wird und ja, es scheinbar überhaupt keine Konsequenzen hat. Sei getrost, es wird Konsequenzen haben. Jede Diktatur und jedes menschliche Herrschaftssystem wird ein Ende finden. Was ewig bestehen bleibt, ist nur Gottes Macht und Herrlichkeit. Und diese Hoffnung brachte der Apostel Johannes, der Verfasser des vierten Evangeliums, am Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts zu Pergament. Im ersten Buch der Offenbarung heißt es nämlich gleich zu Anfang: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Das heißt, diese Sicht in die Zukunft, die stammt nicht aus irgendwie so einer windigen Glaskugelleserei, nein. Diese Sicht in die Zukunft der Menschheit stammte von Gott höchst persönlich. Wir lesen nämlich in Vers 9 weiter: Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, wo auf der Insel die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Man muss wissen, dass dieses Niederschreiben in einer Zeit erfolgte, in der die Gemeinden immer mehr den Druck der Verfolgung spürten. Eine Verfolgung, die die Gläubigen unter Umständen ins Zweifeln brachte. Eine Zeit, in der die Anhänger Jesu vielleicht die Hoffnung verloren. Eine Zeit also, die auch der unsrigen nicht unähnlich ist. Und in dieser Not ließ Gott den Johannes diese Worte zu Pergament bringen. Es war ein Hoffnungsschimmer am Horizont, eine Kerze in dunkler Nacht. Auch wenn das Böse all überall frech und unverfroren auftritt und böse Menschen böse Dinge tun, am Ende wird nicht der Sieg des Bösen stehen, sondern der Sieg des Herrn aller Herren und Königs aller Könige. Jesus Christus wird dereinst wiederkommen in Herrlichkeit und er wird gerecht richten und regieren. Welch Trost, welche Hoffnung in Unterdrückung und Verfolgung. Glaubst du daran? Bist du fest von dieser Erkenntnis durchdrungen? Und dieser unser Gott wird einstmals auch einen wirklich gerechten Krieg führen. Einen gerechten Krieg, den wir Menschen niemals führen werden. Auch wenn allein in den letzten 100 Jahren immer und immer wieder von gerechten Kriegen die Rede war. Ja? Wie viele gerechte Kriege habe ich allein schon in meinem Leben erlebt? Ja? Überall ging es nur um die Gerechtigkeit. Das Reich unseres Herrn wird dann auch von wahrer Gerechtigkeit geprägt sein. Das Unrecht wird von ihm vertilgt werden und das Recht am Ende triumphieren. Ja? Und schauen wir uns noch einmal die letzten 100 Jahre an. Viele von euch, die hier sitzen, haben schon zum Teil vielleicht den Zweiten Weltkrieg am Ende mitgemacht. Dann haben wir den Koreakrieg, den Vietnamkrieg, die Irakkriege, die Kriege im Kosovo, Afghanistan. Überall sind Kriege geführt worden. Ja, schauen wir uns doch die Kriege der letzten 100 Jahre einmal an. Wo ist der ewige Friede? Nürnberg. Ende des Zweiten Weltkriegs. Man verurteilte die Verbrecher und man war sich sicher, nun wird ein Friede einziehen. Ja? Wo ist denn die Hoffnung des immerwährenden Friedens? Was für ein Quatsch, was für eine Überheblichkeit der Menschen. In Vers 12 heißt es dann: Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Das ist ein sehr schönes Bild. Die Augen unseres Herrn durchdringen die Finsternis und sie brennen heiß und hell. Keine Trutzburg und kein Versteck werden dann mehr genügen, um die Bosheiten vor Gott zu verbergen. Auch das ist eine wunderbare Nachricht. Gottes Gericht wird bis ins Herz des Menschen reichen und wird die Dinge offenbar machen. Kein findiger Anwalt wird dann mehr den Freispruch erwirken können. Und auch kein so trotziges und verstocktes Herz wird diesem Blick dann standhalten können. Und er wird für uns Menschen unerforschlich sein, denn, wie es heißt, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Alle unsere menschliche Weisheit und Intelligenz sind ein Nichts, ein Windhauch vor Gottes Größe und Majestät. Ja, und dann geht es weiter mit den Worten, und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Tja. Jetzt müssen wir mal ganz stark und nüchtern sein. Ja? Neben dem heute so populären Gott liebt alle Menschen und diesen knuffigen Weihnachtsmännern, die überall, allüberall, man möge fast sagen, allüberall auf den Tannenspitzen sitzen, kommt hier eine weitere Eigenschaft Gottes klar zum Ausdruck. Also wenn wir Lukas nochmal Revue passieren lassen, in Lukas 19,10 hieß es noch, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und in Johannes 3,17 steht außerdem geschrieben, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. In der Offenbarung ist der Sohn Gottes jetzt mit einem anderen Ziel unterwegs. Daher ist sein Gewand auch in Blut getränkt. Und er ist gekommen, um die Sünde und die Sünder zu vernichten. Nun ist nicht mehr die Zeit der Umkehr. Nun ist die Zeit der Abrechnung. Und vielleicht wird nun auch deutlich, warum in den Sonntagspredigten lieber von Ochs und auch Esel gepredigt wird. Aber unser Gott führt nur aus, was er durch seinen Sohn längst verkündet hatte. Gott hasst die Sünde und er wird sie nicht auf ewig tolerieren. Und wie viele Menschen sprechen wohl das apostolische Glaubensbekenntnis, wo davon die Rede ist, dass er kommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten, ohne dass sie sich über den Inhalt des gerade Gesagten im Klaren wären. Gott hasst die Sünde. Täusche dich da nicht. Und der da kommt, wird auch als das Wort Gottes bezeichnet. Und das war auch der Grund, warum ich gerne diese Stelle heute noch einmal gelesen habe, weil ich sie auch, ja, also wenn Gott es einem aufs Herz legt, und es ist die Stelle, es ist die entscheidende Stelle, es heißt im 1. Johannes-Evangelium nun mal, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Meiner Ansicht nach, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, aber meiner Ansicht nach wird hier in der Offenbarung wiederum an den Anfang dieses Johannesevangeliums angeknüpft. Und wir lesen in der Offenbarung in Vers 14 dann weiter, und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Welch ein gewaltiges Bild. Der Herr Jesus und die himmlischen Heerscharen. Und vielleicht ganz interessant, das merkt man, wenn man das liest oder so, wie es scheint, benötigt er diese himmlischen Heerscharen jedoch nicht zum Kampfe. Ja? Es ist nämlich sein Mund, der die Heidenvölker schlagen wird, ein Schwert wird herauskommen und wird die Feinde vernichten. Und auch dieses Bild ist scheinbar ein so völlig anderes, vergleicht man es mit den Mariendarstellungen, die das Jesuskind auf dem Arm seiner Mutter darstellen. Schwert und eiserner Stab. Und eine Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes. Nun ist Gottes Langmut vorbei. Nun kann nichts mehr auf den nächsten Tag verschoben werden. Kein Einwand oder spitzfindiger Kommentar werden nun noch helfen. Gott hält grausame Ernte, ohne dass ihn irgendwer davon abhalten könnte. Macht dir diese Vorstellung Angst? Willst du sie vielleicht gar nicht hören? Würdest du vielleicht doch lieber beim Ochs und beim Esel verweilen? Und auch Vers 16, der nächste Vers, der passt überhaupt nicht in unsere Zeit. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Unser Gott teilt sich seine Herrschaft nicht mit anderen sogenannten Göttern. Gott ist nicht ein Konstrukt von Wirklichkeit, sondern die alleinige Wirklichkeit. Und hier wird deutlich, dass es auch mit ES-Anhängern niemals zu einer Übereinkunft kommen wird. Niemals. Auch sie glauben, dass sie die alleinige Wahrheit besitzen. Auch sie werden mit uns nicht darüber diskutieren. Und jeder, der darüber diskutiert, zeigt doch nur, dass er von seinem Fundament nicht wirklich überzeugt ist. König der Könige und Herr der Herren. Was bist du da noch am Diskutieren? Glaubst du überhaupt, was du da liest? Dann halte den Mund und schweige. Aber höre um Gottes Willen auf zu diskutieren. Wir müssen hier keinen Beweis antreten. Halte den Mund und glaube. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes. Um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen und das Fleisch aller der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Für all jene, die noch immer zuhören, wird es jetzt noch schlimmer. Ja? In einer Welt, wo es immer um den Frieden geht, wird jetzt vom Krieg berichtet. Ein Krieg, der schonungslos das Böse vernichtet. Und hier geht es um Wahrheit und nicht um die Lüge. Ja? Die meisten sind ja nicht mehr in dem Alter jetzt, um da mitmachen zu können, aber schaut euch mal die aktuelle Werbung der Bundeswehr an. Da geht es ums große Abenteuer. Komm mit, erlebe was. Abgetrennte Gliedmaßen, aufgerissene Bäuche, verkohlte Leichen. Was für eine abscheuliche Lüge, dies Abenteuer zu nennen. Einige von euch kennen noch den Krieg. Die Nächte im Bunker, die Schreie der Sterbenden, die Schüsse und die explodierenden Bomben, Panzer, die sich ihren Weg durch die zerstörten Städte bahnen. Krieg, ja, liebe Gemeinde, nicht Ochs und Esel, sondern die Vögel des Himmels sind es, die sich hier vom Fleisch der Getöteten nähren. Diese Geschichte ist nicht schön. Diese Geschichte wollen wir nicht hören. Wahrscheinlich ist es auch ein Affront, das überhaupt zu predigen. Aber, liebe Schwestern und Brüder, diese Geschichte steht genauso in der Bibel, in deiner und in meiner. Und vielleicht ist auch heute jemand unter uns, der sonst nie in eine Gemeinde geht. Darf man solch einer Person eine solche Geschichte überhaupt erzählen? Vierter Advent, da geht man in die Gemeinde, da möchte man irgendwas zum Wohlfühlen haben. Was ist denn, wenn die Person plötzlich Angst bekommt? Vielleicht kommt er ja nie wieder in einen Gottesdienst. Nun beten wir, liebe Gemeinde, beten wir zum Allmächtigen, dass er hier Gnade schenken möge und das Herz dieses Menschen anrührt. Denn noch ist Gnadenzeit. Noch kann man den Herrn Jesus annehmen und Buße tun, noch. Und mit Verlaub gesagt, was wären wir für schäbige Christen, wenn wir die Wahrheit verschweigen würden? Glauben wir wirklich, dass sich so mehr Gläubige finden lassen? Wann hätte die Lüge am Ende jemals das Gute bewirkt? Wann? Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen. Mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen. Und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Zur Wahrheit gehört auch, dass man das Ende nicht verschweigt. Der Widersacher Gottes, das Tier, versucht in einem letzten Aufbäumen, sich mit den Mächtigen dieser Welt zu verbünden, um unserem Herrn doch noch seinen Sieg streitig zu machen. Aber dieses Unterfangen muss scheitern. Es endet für das Tier und den falschen Propheten im Feuersee. Welch ein Trost und welch eine fürchterliche Warnung zugleich. Und die übrigen, sie wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Tja, was bleibt uns nur noch von Weihnachten? Was bleibt übrig vom Kalbsbraten, vom Rotwein, den Weihnachtskrippen und Zuckerkringeln? Was hat hier Bestand? Kann man nach solch einer Predigt noch Advent und Weihnachten feiern? Kann ich noch den Kalender öffnen und das Schokotäfelchen verspeisen? Kann ich noch den Christbaum entzünden und Lieder singen? Ich glaube schon. Singt die alten Lieder. Entzündet die Kerzen am Weihnachtsbaum. Schneidet den Christstollen an und baut die hölzernen Figuren aus dem Erzgebirge auf. Erfreut euch am Jesuskind in der Holzkrippe und stellt Lichter in eure Wohnzimmer. Aber vergesst niemals, dass wir einen mächtigen Gott haben, der zu Weihnachten als kleines Kind in Bethlehem zur Welt kam, der heranwuchs und schon mit 12 Jahren die weisen Männer im Tempel beeindruckte. Jesus, der sich von Johannes im Jordan taufen ließ und der mit seinen Jüngern durch die Lande pilgerte und die Menschen lehrte. Der gleiche Jesus, der dann am Ende seines irdischen Lebens zu Jerusalem für unsere Sünden gekreuzigt wurde. Er blieb jedoch nicht tot, sondern stand am 3. Tage von den Toten auf und ist in den Himmel aufgefahren. Von dort wird er einst kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Mögen wir das niemals vergessen. Amen.